Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Moderne Motorräder verfügen über immer mehr Motorenleistung. Ob das so sinnhaft ist, darüber sprechen wir heute. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, hallo, los geht's. Michel, du bist bei mir zu Gast. Erzähl mal, ich gehe mal eben noch ein Bierchen holen.
Ja, wir haben heute das ganz große Vergnügen, nicht getrennt zu sitzen. Also normalerweise sitze ich ja in Darmstadt, Jan in München. Und auch wenn die Corona-Bedingungen sich jetzt gerade so wieder so ein bisschen verschärfen, bin ich mal wieder in München im Büro und nutze natürlich dann die Gelegenheit, um mit Jan einen Podcast gemeinsam aufzunehmen. Und ihr hört es vielleicht an meiner Stimme, meine Mundwinkel sind gerade nach oben gegangen. Der gute Jan kam nämlich gerade mit zwei lecker Bierchen hier um die Ecke. Ja. Was trinken wir denn heute?
Schönes Augustiner. Und das bringt uns ja, glaube ich, auch schon zu einem Thema. Also erstmal freue ich mich, dass du heute hier bei mir zu Gast bist. Jetzt muss ich mich nochmal strecken, um aufs Bierchen zu kommen. Hier nochmal kurz öffnen.
An dieser Stelle, während der Jan sich um die Hopfenkaltschalen kümmert, muss ich da gleich mal hier dicke Props an die Küchenfee Louis aussprechen. Jans Freundin, die hat uns nämlich heute Abend auch noch hier bekocht. Also vielen Dank, Louis, an dieser Stelle. Da komme ich gleich beim nächsten Mal wieder her. Da ist mir kein Weg zu weit. Gab lecker Essen. Und jetzt noch lecker kaltes Bierchen, lecker kaltes Helles. Genau, Jan hat es gerade angedeutet, da müssen wir noch auf einen Punkt zu sprechen kommen. Und zwar haben wir einen Kommentar bekommen zum Thema Bierwerbung in unserem Podcast. Wir haben es jetzt ja gerade eben schon wieder getan. Diesmal trinken wir ausnahmsweise beide das gleiche Helle. Normalerweise durch die räumliche Trennung sind wir da immer ein bisschen divers aufgestellt. Jan meistens Helles, ich meistens Pilz. Ich bin ja eh so der Pilztrinker. Genau, aber das ist tatsächlich die Anmerkung gewesen. Und zwar habe ich einen Kommentar erhalten von einem unserer Hörer, der ein dickes Lob ausgesprochen hat. Und vielen Dank an der Stelle, ganz, ganz wichtig. Das müssen wir hier an der Stelle betonen. Wir freuen uns immer über Kritik, egal in welche Richtung. Und neben dem dicken Lob hat er aber auch gemeint, ey Leute, ihr seid doch ein bisschen scheiße, ihr müsst doch jetzt nicht die ganze Zeit Bierwerbung machen, während ihr hier euren Podcast habt. Hat er natürlich bedingt recht, wir haben aber die ganze Geschichte ja ursprünglich mal so als Stammtisch ins Leben gerufen und ich habe es ja auch während der Sendung schon immer mal wieder dazu erwähnt, ich trinke auch mal einen Saftschorle oder ich trinke einfach mal einen Kaffee. Wenn wir dieses Thema Stammtisch aber wirklich mal zelebrieren, so wie heute Abend, gehen wir natürlich dann auch auf das Bier ein. Es sind ja auch immer unterschiedliche, also wir haben da jetzt keine Verträge mit irgendeiner Brauerei oder so. Oder
leider nicht, nee.
So einem internationalen Konsortium wie heißen sie? InBev zum Beispiel, glaube ich, ne? International Beverage hast du nicht gesehen. Oder Anheuser-Busch oder so. Also da haben wir nichts mit zu tun.
Da kennst du dich deutlich besser aus als ich mich.
Wir trinken, was uns gerade zur Hand ist. Und das aber natürlich, und jetzt geht's in die richtige Richtung, natürlich in Maßen. Wir sprengen uns hier jetzt nicht weg. Das machen wir auch sonst nicht. Und an der Stelle nochmal die wichtige Bemerkung. Finger weg vom Alkohol, wenn gefahren wird. Das sowieso. Witziger Punkt übrigens, ich habe das jetzt die Tage als Thema gehabt bei einem Instagram-Post. Essen und Trinken auf der Rennstrecke. Ernährt euch gesund, trinkt wenig Alkohol, möglichst gar keinen. Das hilft euch auf jeden Fall weiter. Und in diese Richtung ging auch quasi dieser Kommentar von unserem Hörer. Ich muss an der Stelle gestehen, ich habe blöderweise mein Handy gerade nicht zur Hand, sonst würde ich auch nochmal sagen, von wem das gewesen ist. Also Grüße gehen unbekannterweise raus. Wir versuchen uns da so ein bisschen zurückzuhalten. Aber zu unserem Gasgeflüster-Podcast gehört eben auch ein lecker Bierchen. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch.
Ja, Prost, ich muss mich mal eben strecken, weil natürlich Prost. Trotz der Nähe hier das Social Distancing groß geschrieben wird. Und gut, zwei Armlängen Abstand sollten dann in dem Sinne auf jeden Fall reichen. Ja, ich freue mich, Michael, dass du heute da bist. Jetzt genug des Off-Topics, wenn man so will. Auch wenn ich hier auch nochmal Danke sage für den Kommentar und überhaupt für alle Kommentare, die uns erreichen. Heute wollen wir aber natürlich wieder über Motorräder reden. Und brandaktuell, während wir diese Folge aufnehmen, ist eingetrudelt heute die Präsentation eines neuen Motorrades. Mal wieder aus der bayerischen Motorenschmiede. Die M1000 Doppel-R. Und wir wollen jetzt hier nicht über dieses Motorrad als solches reden, aber das so ein bisschen als Anlass nehmen für unser Thema heute. Es geht um Motorenleistung. Und auch hier ist dieses Motorrad ja ganz groß dargestellt worden von dem Hersteller aufgrund seines Leistungsgewichts. Irgendwie 190 Kilogramm wiegt das ganze Ding, vollgetankt mit allen Flüssigkeiten, und bringt aber deutlich mehr PS auf die Beine, sodass du über eine Pferdestärke pro Kilogramm dann hast. Aber jetzt lassen wir mal den beleidigten bayerischen Fahrer ausgeblendet. Und das brachte uns so ein bisschen im Vorfeld eben auf das Thema, sag mal, braucht es das eigentlich? Wollen wir das? Ist das notwendig? Ist das ein Verkaufsargument? Dem wollen wir uns heute so ein bisschen annehmen.
Ja, genau. Also die Frage, oder du hast ja quasi alle Fragen, die damit einhergehen, schon so ein bisschen aufgerufen. Und die BMW M1000 Doppel-R, die jetzt hier so ein bisschen der Aufhänger gewesen ist, die hat für mich natürlich so ein, ich sag mal, einen gewissen Sonderstatus, wie alle diese Prestige-Superbikes, weil diese ja hauptsächlich eigentlich auf die Rennstrecke ausgelegt sind. Die hat natürlich eine Straßenzulassung, ja. Also die Bilder haben ja zumindest vermuten lassen, dass man das Moped auch im öffentlichen Straßenverkehr bewegen kann, genauso wie das eben bei der Panigale V4R oder der Fall ist oder bei einer Yamaha R1M, die ja quasi alle in diese Richtung Ultra-Performance gehen. Was mich aber in diesem Zusammenhang eben heute noch so ein bisschen in diese Richtung Leistungswahn als Thema gedrängt hat, war ein Gespräch eben zu diesem Motorrad, in dem Zusammenhang dann eben auch angedeutet wurde, dass vermutlich eine M1000XR kommen soll, also diese Reise-Enduro. Und Ducati, oder es wurden anscheinend irgendwie schon Bilder gesehen, von der Ducati Multistrada V4, also eben auch mit dem großen V4-Motor. Und das gute Stück soll dann auch mutmaßlich um die 175 PS haben. Und jo, alles, was für die Rennstrecke ist, wo ich sage, ja, das ist so eine Geschichte, da gehört das vielleicht auch irgendwie hin und ist das alles okay. Wo ich mich tatsächlich dann aber wirklich frage, ist beim Thema Reise-Enduro oder grundsätzlich Motorräder, die hauptsächlich auf der Straße bewegt werden, muss es denn tatsächlich in den Bereich gehen, der ja weit jenseits der 150, vielleicht sogar über 200 PS Spitzenleistung geht? Braucht man das tatsächlich wirklich? Und ja, ist das mehr als nur Potenzmittel?
Also lassen wir die Potenz mal außen vor. Vielleicht sollte man nochmal einen Schritt zurückgehen und sich so ein bisschen auf die Entwicklung fokussieren. Ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass wir das irgendwie über die letzten 20, 30 Jahre gesehen haben, sondern dass diese Leistungsentfaltung oder diese Leistungs- oder diese Potenzsteigerung der Motoren gerade in den letzten, lass es mal vielleicht 10 Jahre gewesen sein, extrem zugelegt hat. Und wenn ich hier jetzt mal wieder die Vergangenheit bemühe, wie wir das hier so oft machen, erinnere ich mich zum Beispiel noch, dass ich den Führerschein gemacht habe und zunächst auf 34 PS gedrosselt war. Selbst das kam mir damals schon stark vor, gerade als Fahranfänger, wo du dann mit den ersten Autos unterwegs warst, da waren schon 34 PS mördermäßig und gerade aus dem Ort heraus hast du damit auch weiterhin jedes Auto eigentlich stehen lassen. Das hat sich ja allein schon erhöht. Also heute kannst du bis 48 PS, glaube ich, fahren, ist die erste Begrenzung.
Genau, genau. A2 ist es, glaube ich, ne? Mit ja. Bis 48 PS.
Genau, das hat man ja schon erhöht. Ich denke mal nicht zuletzt aufgrund der Motorenentwicklung irgendwie auch. Aber ich meine mich auch zu erinnern, dass es vor einigen Jahren ja auch noch, oder vielleicht vor einem Jahrzehnt, keine Ahnung, nimmt es nicht so genau, eine Selbstverpflichtung der Hersteller irgendwie gab, wo man gesagt hat, so und so viel möchte man gar nicht irgendwie überschreiten oder zumindest dann auch der Tenor der Presse war, mehr PS als irgendwie weit über 100 braucht man gar nicht so sehr. Und das hat sich ja radikal verändert. Also auch die Naked Bikes damals, als ich angefangen habe, Motorrad zu fahren, da warst du ja schon hochpotent, wenn du irgendwie an die 100 PS-Marke gekommen bist. Heute ist ja irgendwie alles 100 PS nahezu, wie soll man sagen, wird belächelt.
Ja, absolut. Also da gab es ja mehrere Selbstbeschränkungsstufen, die jetzt über die letzten Jahre immer wieder gerissen wurden. Also in den 90ern gab es ja diese bis 98 PS. Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was da der Auslöser gewesen ist. Da war ich ja selber noch klein, in Anführungsstrichen. Hatte damals auch als Endkunde versicherungstechnische Vorteile, weil du halt einfach bis zu dieser 98 PS-Grenze mehr oder minder überschaubare Versicherungs Gebühren bezahlen oder entrichten musstest und alles drüber war dann tatsächlich exorbitant teuer. Also falls irgendjemand von euch weiß, was damals der Auslöser war, lasst es uns gern wissen. Wir probieren das auch gerne nochmal. Und dann gab es ja noch diese
weiteren... Wir sind wieder top vorbereitet heute.
Ja, also einfach so von der Emotionalität der 212 PS-Rakete mitgerissen, sprichwörtlich, ja. Im Stand, dass wir das irgendwie so ein bisschen aus dem Ohr gelassen haben. Und es gab eben auch die Selbstbeschränkung mit diesen 299 km/h. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst.
Ja, doch, genau. Aber das ist ja jetzt irgendwie auch ad acta gelegt. Zumindest gab es dann ja irgendwie so gefühlt die Phase, wo zwar die 299 noch auf dem Bildschirm angezeigt wurden, aber die reale Geschwindigkeit dann davon abwich oder zumindest einfach nicht mehr angezeigt wurden, dass die Motorräder dann doch noch ein bisschen weiter gedreht haben, als es eigentlich so der Fall war. Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung?
Genau. Also es war dann einfach eine Anzeige, eine reine Anfrage. Anzeigefrage. Es wurde halt bei 299 dann nicht weiter gedreht, sozusagen. Ja. Das Aggregat schon, die Beschleunigung oder die Fahrt ging weiter, aber die Anzeige endete eben bei 299. Und
genau, jetzt wird ja heute wieder ganz offen damit beworben, dass das Motorrad 306 km/h auf die Strecke bringen soll und mit einer anderen Ritzelübersetzung sogar bis 350 oder so, was ja abnormal ist. Also gerade wenn du daran denkst, dass es ein potenziell straßenzugelassenes Motorrad ist.
Absolut. Also selbst wir in Deutschland sind ja hier in der Situation, oder wir hier in Deutschland sind ja noch in der Situation, dass man es theoretisch in bestimmten Bereichen ausfahren können dürfte oder darf, aber es gibt eh immer weniger Möglichkeiten, aber wir sind ja tatsächlich da weit und allein auf weiter Flur. Gibt es vier Länder weltweit, in denen es keine Beschränkung gibt? Ich weiß es gar nicht.
Aber in Europa sind wir auf jeden Fall, glaube ich, die Einzigen.
Okay, genau, also ist ja auch völlig bewusst. Es ging ja tatsächlich auch eher um das Thema Leistung an sich und Fahrbarkeit und Sinnhaftigkeit von diesem ganzen Thema. Und deswegen hatte ich ja gerade eben auch dieses Thema mit diesen Reise-Enduros angesprochen. Und du hast es ja gerade auch schon ins Feld geführt mit den Naked Bikes, dass man eben tatsächlich fragen muss, tut das denn Not und muss das überhaupt sein? Und den Punkt aufzugreifen, den du gerade angesprochen hast, dass da ja tatsächlich in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung stattgefunden hat. Da sind wir nämlich eben schon bei diesem Punkt der Fahrbarkeit.
Ja.
Diese Entwicklung hat natürlich deshalb vor allen Dingen in den letzten 10 bis 15 Jahren so rasant zugenommen, weil die elektronischen Helferlein parallel dazu entwickelt und ausgereift wurden und jetzt eben in allen Bereichen zur Verfügung stehen und tatsächlich die Motorräder für den Normalo in Anführungsstrichen überhaupt erst kontrollierbar machen. Ne? Also ich nehme jetzt nochmal wieder dieses Thema auf mit dieser Reise-Enduro. Ne? Da steckt ja das Wort Enduro oder Offroad schon drin. Und wenn ich mir jetzt halt einfach vorstelle, du hast ein Moped mit 175 PS und losen Untergrund, das funktioniert ja überhaupt gar nicht. Also brauchst du wirklich einen sehr versierten Pro-Fahrer, um das überhaupt irgendwie auf losem Untergrund vorwärts zu bewegen.
Ja, kriegst du nicht.
Und ich glaube, das ist eben tatsächlich dann auch so der Auslöser oder der Moment gewesen, der halt dazu geführt hat, dass diese Leistungsgewalt auch im Straßenbereich um sich gegriffen hat. Ne? Du hast es ja vorhin schon angedeutet, früher war das ja nicht so. Es gab ja diese Selbstbeschränkung mit diesen 98 PS. Die Motorräder im Grand Prix, die es damals gegeben hat, gerade die Zweitakter, die hatten ja aber damals auch schon zwischen 145 und 160 PS. Also das waren ja auch aus diesen 500 Kubik absolute Granaten, extrem schwer zu fahren. Und deswegen hatten es aber auch tatsächlich nur hauptsächlich, ich sag mal in dem Rahmen, die Profis. Und mit dem, also das ist meine Wahrnehmung der Dinge, ne, mit dem Wandel hin zu den Vierzylindern, also eher zu diesem straßenorientierten Motorenkonzept in der Weltmeisterschaft, der Ausreizung, der Leistungslimits in dem Bereich und der parallel dazu stattfindenden Entwicklung der Elektronik. Und der Reifen, genau, also das Drumherum ist natürlich ganz wichtig, wurden natürlich dann halt auch entsprechende Begehrlichkeiten geweckt. Und da sind wir dann wieder so bei diesem Anfangsseitenhieb, sage ich jetzt mal, mit dem Potenzmittel. Das ist natürlich nicht so. Nur weil ich mir irgendwas leisten kann oder irgendwas haben will, heißt es ja nicht unbedingt, dass ich das zwangsläufig brauche, um irgendwas zu kompensieren. Es stellt sich aber für mich trotzdem die Frage, ist es denn wirklich sinnvoll, das so zu haben und vielleicht auch so zu wollen? Und da Das wurde mir jetzt vor allen Dingen dieses Jahr sehr, sehr bewusst, weil ich, wir haben es ja schon mehrmals erwähnt, dieses Jahr viel Rennstrecke gefahren bin und auch mit der Street Triple unterwegs war, die ja nur 123 PS hat, ein Naked Bike ist. Und
Dreizylinder, toller Motor, sagt mein Vater immer.
Ja, genau, das darf man an der Stelle nicht unterschlagen, Dreizylindermotor. Und aufgrund von Euro 5, das Moped bei mir jetzt, so wie ich es gefahren bin, auch komplett ohne Elektronik gefahren. Also kein ABS, keine Traktionskontrolle, was in diesem Leistungsbereich natürlich auch sehr, sehr gut geht. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich mit diesem Motorrad auf fast allen Rennstrecken mit dieser geringen Leistung genauso gut oder genauso schnell, darauf geht es ja eigentlich, läuft ja eigentlich hinaus, bin wie mit einem 200 PS Motorrad. Und das liegt halt einfach daran, dass dieses Abrufen und das Nutzen ja eher technische und fahrtechnische Fähigkeiten mit sich bringt und verlangt, die du natürlich mitnehmen kannst, wenn du so ein extrem potentes Motorrad hast, aber dich als Fahrer das grundsätzlich, und das ist eben auch was ich jetzt dieses Jahr gemerkt habe, viel mehr fordert und oftmals einfach auch überfordert und du nichts tatsächlich von dieser Motorleistung eigentlich hast, wenn du jetzt dich persönlich weiterentwickeln möchtest oder vielleicht.
Das heißt, du gehst so ein bisschen so in diese, schlägst so ein bisschen in diese Kerbe, die mir zumindest schon öfters begegnet ist, gerade wenn man mit älteren Semestern redet, ja, früher, da hätte man ja noch fahren können müssen. Oder wie man das sagt. Ja. Also die haben gesagt, ja, früher, da musstest du einfach noch das Gefühl im Handgelenk haben, da brauchtest du diese ganze elektrische Gedöns nicht. Und entsprechend wäre das viel bessere Motorradfahren gewesen.
Nee, also ich will jetzt überhaupt gar nicht in diese Richtung gehen, irgendwelche elektronischen Helferleinen zu verteufeln. Ganz im Gegenteil, grundsätzlich war das jetzt nur als Beispiel gedacht oder so ein bisschen meine Erfahrungen zu unterstreichen, die ja auf der Rennstrecke deutlich ausgeprägter und intensiver zu erfahren sind als auf der Straße. Die Ausrichtung der Thematik, ne, mit diesem Leistungswahn geht für mich aber tatsächlich eher so in diese Straßenrichtung. Ja. Und hier bin ich tatsächlich ein großer Freund von Elektronik und finde auch diese Kurven-ABS-Geschichte, die jetzt in den neuen Motorrädern überall vertreten ist, mega, mega cool. Also Traktionskontrolle, all das, was da quasi regelnd eingreift, auf jeden Fall ein Riesenplus für alle Beteiligten und auch egal, in welchem Leistungsbereich man tatsächlich unterwegs ist. Aber ich sehe es halt einfach, wenn ich jetzt tatsächlich so diesen Fahrgenuss mehr oder minder nehme, kritisch so viel Leistung zu haben. Auf der Straße, wenn ich mir jetzt so ein 200 PS Superbike kaufe, ne? Ich kann es halt einfach, es ist nicht nutzbar und macht aus meiner Perspektive, also jetzt auch nicht so enorm viel Spaß damit zu fahren, weil du dich halt A, immer irgendwo in dem Bereich bewegst, in dem dein Führerschein gefährdet ist. Und wenn du jetzt einen Supersportler nimmst, die sind halt entsprechend ausgeregt, lang übersetzt und so und du, keine Ahnung, du gondelst da irgendwie in den ersten drei Gängen rum und es ist halt einfach kein wirklich entspanntes Motorradfahren.
Okay, also höre ich da so ein bisschen raus, du bist da so ein bisschen der Meinung, es geht nicht unbedingt der Fahrspaß einher mit der Anzahl an Pferdestärken, die man zumindest auf der Straße unterm Hintern hat.
Überhaupt nicht. Also weder auf der Straße noch auf der Rennstrecke, vor allem dann nicht, wenn ich halt irgendwie meine Fahrkünste verbessern will, weil wir eben dieses Überforderungsproblem tatsächlich haben, dass du diese 200 PS oder diese Leistung ja auch körperlich irgendwie bewältigen musst. Ne? Ja. Das ist ja was viele außer Acht lassen.
Ja, und da wären wir wieder beim eingänglichen Thema. Wenn man natürlich am Abend vorher 3-4 Bier getrunken hat, dann wird es umso anstrengender, am nächsten Tag diese 200 PS da irgendwie auf die Straße zu bekommen, wenn man das denn tatsächlich machen möchte. Deswegen auch hier nochmal, Leute, lass es trinken und fahren im gleichen Atemzug.
Genau, richtig. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn wir hier so klug der Herr sabbeln und labern und diese Leistungswahn tatsächlich so ein bisschen in Frage stellen, was wäre denn eine adäquate Motorradleistung?
Ja, beziehungsweise andersrum, die Frage, die ich dich dann im Anschluss stellen wollte, also Leistung geht nicht einher mit Fahrspaß, aber woher kommt denn dann die Bestrebung, jetzt beispielsweise Ducati eine Multistrada mit 200 PS Aggregat auszurichten? Klingt ja jetzt gerade so ein bisschen so wie die Lärmdiskussion, wo die Hersteller sagen, ja, der Kunde mag das so, Wo alle Motorradfahrer zumindest auf Social Media sagen, nee, also wir fordern das überhaupt nicht so und wir verstehen total, dass die Leute lieber leise Auspüffe haben wollen und nicht diesen Motorradlärm haben wollen. Und wir beide klingen jetzt zumindest auch so, dass wir sagen, okay, auf einer Multistrada brauchst du nicht 200 PS, aber offensichtlich haben die es ja trotzdem entwickelt und die würden das ja nicht machen, wenn die Leute das nicht haben wollen würden.
Ja, genau. Also das ist ja mit Sicherheit so, dass diese technische Möglichkeit und die ist ja tatsächlich auch bezahlbar, natürlich auch entsprechende Begehrlichkeiten weg. Ne? Also wenn ich jetzt die Wahl habe, da bin ich ja genau wie alle anderen auch, ne? Irgendwie, ich sag mal Homo economicus, ne? auf eine gewisse Art und Weise doch irgendwie Nutzen-Maximierer. Und wenn ich jetzt die Wahl habe, für 17.000 Euro ein Motorrad mit 150 PS zu haben und für 17.500 eins mit 200 PS, dann bin ich natürlich geneigt, viel hilft viel, ne? Man kann nie genug haben, dann nehme ich natürlich theoretisch das mit den 200 PS.
Rein emotional dann getrieben, weil rational hast du ja eben gesagt, okay, bringt eigentlich auf der Straße keinen Unterschied.
Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, der einem erst dann bewusst wird, wenn man das tatsächlich dann irgendwie mal gehabt hat, dass es halt einfach nicht unbedingt einen Mehrwert generiert, ne? Also, ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Street-Triple-Beispiel, einfach weil das was ich tatsächlich erfahren habe. Ich bin auch schon die große Schwester gefahren, die Speed Triple, die hat ja um die 150 PS. Was ich, also für mich, für ein Naked Bike noch sagen würde, ist im vertretbaren Rahmen, auch auf der Landstraße, ist viel, sehr viel sogar, aber da würde ich jetzt für mich mal so ein bisschen wie so eine technische Grenze oder eine Leistungsgrenze ziehen. Die Speed Triple macht mir aber auf der Straße nicht mehr Spaß als die 123 PS Street Triple. Also kann man machen, ist aber für mich kein wirklicher, generiert keinen wirklichen Mehrwert mehr und bringt aber eben, wie gesagt, so ein gewisses Risiko logischerweise auch mit sich, was dann wiederum durch diese zusätzliche Elektronik mehr oder minder wieder eingepackt werden muss und die Sache überhaupt für die Allgemeinheit, ich sag mal, erst wieder vertretbar ist. Ich sag mal, wenn du den Kopf anhast, wenn du unterwegs bist, wenn du fährst, ist das immer zu relativieren, sage ich mal. Für mich ist halt ein Punkt, der halt immer mitschwingt, ist diese Performance-Komponente, dass ich das halt in Anführungsstrichen, wenn ich es denn habe, eben auch auf eine gewisse Art und Weise auch abrufen möchte. Ja. Und vielleicht auch optimal umsetzen. Und da komme ich dann halt einfach in den Bereich, da bin ich eben auch schon bei diesen 150 PS, wo das halt einfach nicht mehr wirklich in einem legalen Rahmen geht.
Und in den seltensten Fällen auch mit einem langfristig gesundheitsfördernden Bereich.
Ja, genau. Also das kommt da tatsächlich dazu. Und wenn ich eben diese Performance-Komponente noch mit reinnehme, jetzt kommt wieder so ein ich springe da jetzt leider immer so ein bisschen hin und her durch Straße und Rennstrecke, aber das sind halt einfach zwei Bereiche, die für mich eben in diesem Leistungsbereich Hand in Hand gehen und diese Rennstreckenerfahrung bringen halt einfach ganz oder offenbaren viel, viel schneller Schwachpunkte oder Schwierigkeiten, die man eben auf der Straße vielleicht jetzt nicht so schnell sieht und nicht so schnell merkt. Da hat man eben auch diese Tendenz eben zu diesen überbordenden Leistungen, zu den Superbikes und so. Und ich sehe aber ganz, ganz oft, dass halt einfach Leute sich damit, ich sag mal, Waffen ausrüsten, die sie aufgrund von fahrerischen oder körperlichen Defiziten überhaupt gar nicht in dem Rahmen nutzen und genießen können. Und darum geht es ja. Es geht ja darum, um Spaß zu haben. Ja. Und hier ganz, ganz wichtig und ein entscheidender Punkt wäre, einfach kleiner anzufangen und tatsächlich einfach mit Spaß und Entspannung und Freude die Sache in Anführungsstrichen anzugehen. Und aber da kommt halt einfach die Verfügbarkeit so ein bisschen mit ins Spiel. Fast genötigt sind, weil halt quasi das Umfeld das in Anführungsstrichen ähnlich macht, eben auch zu diesen Potenzpotzen, sage ich jetzt mal, zu greifen.
Ja, also wo ich dir aber trotzdem so ein bisschen widersprechen muss, ist so dieser Punkt, Leistung nicht gleich unbedingt mehr Fahrspaß. Ich habe es ja in einem anderen Podcast schon mal erzählt, ich habe selbst ein Naked Bike, die S1000R, die auch eigentlich total überdimensioniert ist, wenn man so will, mit 160 PS, ist also auch die alte nicht mit 165 PS. Und ich kann da jetzt gerade jüngst aus einer Erfahrung berichten, ich war vergangene Woche noch in Kärnten und in Slowenien unterwegs mit diesem Motorrad mit einer Gruppe. Und zwei Erfahrungen möchte ich daraus teilen, die so ein bisschen in diesen Leistungswahngeschichte eingehen. Zum einen Thema Elektronik, ja, dass man ja diese Leistungssteigerung nur deshalb hat, weil gleichzeitig eine elektronische Entwicklung vorangeschritten ist, die das überhaupt fahrbar macht. Und jetzt blenden wir mal das Leistungsvermögen als solche aus, bin ich zumindest, was diese elektronische Entwicklung angeht, und da bin ich ja auch bei dir, sehr, sehr dankbar für diese Entwicklung. Denn ich hatte eine Erfahrung, dass mein Kumpel Armin, auch der ist hier schon mal gefallen, als Name, schönen Gruß nochmal an dieser Stelle, vor mir fuhr mit seiner Yamaha XJ6, ich glaube 86 PS, also noch, wie soll man sagen, ein Standardbike, nenne ich es jetzt mal, ohne das irgendwie abwertend benennen zu möchten.
Ja, Mittelklasse, würde ich mal sagen.
Ja, genau, irgendwie so, aber noch keine elektronischen Helferleinen außer ABS, aber das war noch, das ist ein älteres Baujahr, noch so diese rudimentären Sachen, also Rad blockiert irgendwie nicht, aber ist jetzt nicht mega performance-orientiert in dem Sinne. Und wir sind einen Pass gefahren und waren schon, um es diplomatisch auszudrücken, dynamisch unterwegs. Aber bei weitem nicht so, dass ich jetzt die 160 PS beispielsweise auch nur ansatzweise hätte abrufen können. Weil in diesen Kurven, die du in so einem Pass hast, also wenn du da an dieses Limit gehst und hohen Drehzahlbereich hast von so einem Motor, ja, dann ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis du neben der Straße liegst. Und dann war es aber einfach so eine leichte Kurve. Er war unmittelbar vor mir und wir sind die gar nicht so spitz gefahren oder wie soll man sagen, so sehr sportiv gefahren, sondern da war es eigentlich schon wieder ein bisschen entspannter. Und aus dem Nichts haut ihm halt das Hinterrad weg. Und er war im vollen Begriff, den schönsten Highsider da hinzulegen, mit einem schönen Abflug den Pass da hinunter. Er hat ihn glücklicherweise in einer superschnellen Reaktion abfangen können. Ich war hinten dran und es war so dieser klassische Fuck-Moment. Also wo du einfach nur was siehst und überhaupt nicht reagierst, sondern einfach nur im Gedanken oder im Kopf hast, so Scheiße. Und tatsächlich ist bei mir aber überhaupt nichts passiert. Also es ging die Lämpchen an, vorne im Motorrad. Und da hat die Elektronik wieder so fein geregelt, dass ich überhaupt nichts gemerkt habe. Also ich war auch nicht in der Situation, dass ich dann präventiv das Gas zumachen konnte. Das maße ich mir nicht an, diese Reaktionsfähigkeit. Wo ich dann aber im Anschluss einfach so Gott dankbar war, dass wir diese Elektronik hatten. Ja? Also das ist, glaube ich, wenn ich jetzt auf mein Eingangsstatement zurückgehe, wo ich dann gesagt habe, es gibt ja so ein paar, die sagen, ja, früher musste man noch fahren, da musste man das Gefühl im Gasgriff haben. Unabhängig jetzt von der Motorenleistung, das ist halt einfach in meinen Augen Schwachsinn. Sicherlich ist gerade, wenn du jetzt an die Performance denkst, auf der Rennstrecke und so, musstest du einen anderen Bezug haben zum Gasgriff drehen, als das vielleicht heute der Fall ist. Aber so eine Situation, wie wir sie da erlebt haben, das weißt du einfach nicht vorher. Du kannst nicht immer wissen, gerade wenn du einen Pass hochfährst, dass da jetzt vielleicht gerade eine rutschige Stelle drin ist. Und da können wir alle einfach nur drei Kreuze machen, dass es jetzt so eine feinfühlige Elektronik gibt, die dann in so einer Situation überhaupt nicht das Risiko eines Highsiders und damit verbundenen schweren Sturzes einhergehen lässt. Ja? Also das ist der erste Punkt in meinem Monolog zum Thema Elektronik, wo ich es also sehr begrüße, dass diese Entwicklung kommt, die dann einhergeht eben mit dieser extremen Leistungssteigerung. Der andere Punkt ist, wenn man aber auf die Leistung selbst denkt. Es waren noch andere in der Gruppe unterwegs, unter anderem auch mit der typischen Enduro-Maschine. Und die hat dann ja irgendwie so 40, 50 PS noch mal weniger als ich, Zweizylinder-Motor. Und da muss ich halt ehrlich sagen, da spielt halt Leistung auf diesem Niveau überhaupt keine Rolle mehr. Ob das jetzt 120, 130, 140 PS sind oder eben in meinem Fall 160 PS. Gerade wenn du halt als ambitionierter Tourenfahrer solche Pässe aufsuchst mit Serpentinen. Weil ich glaube, da kannst du auch noch so ein guter Fahrer sein. Diese Leistung gerade in der Kurve, die kannst du ja überhaupt nicht mehr abrufen. Gerade jetzt in meinem Fall mit dem Vierzylinder, wenn das so eine enge Serpentine ist, also denken wir jetzt mal an sowas wie Stifter Joch, da fährst du ja im ersten Gang um die Kurve. Gleichzeitig ist der Motor dann hypernervös. Das heißt, du kannst jetzt in der Kurve noch überhaupt nicht großartig am Gas ziehen. Also es gibt sicherlich welche, die können das dann wahrscheinlich auch noch besser als ich. Aber Fakt ist, in dieser Fahrsituation ist es ja völlig egal, wie viel Leistung du tatsächlich unterm Hintern hast. Und spiegelt sich erst dann wieder, wenn du dann auf der Geraden bist, das Motorrad stehst, dann kannst du aufziehen und dann, Thema Potenzschleuder, da kannst du natürlich auch mit so einer Multistrada mit 200 PS an allen mal locker vorbeiziehen. wo ich hier sagen muss, okay, das macht mir natürlich schon Freude, diese Dynamik zu erleben, diese Gehkräfte, die auf einen wirken, aber die hätte ich halt genauso mit 110, 120, 130 PS wahrscheinlich.
Ja, ich glaube, da muss man vermutlich nochmal differenzieren. Leistung ist ja nicht gleich Leistung. Wir haben ja diesen...
Das Drehmoment.
Richtig. Und da haben wir natürlich dann, so wie du es gerade auch schon beschrieben hast, ne, diese, du hast gerade diese typische Enduro, die zweizylindrige Reise-Enduro angesprochen, was ja zum Beispiel eine BBGS sein könnte. Ne? Die macht es natürlich auch, wenn sie jetzt nominell nur, keine Ahnung,
ich glaube, 130 hat die jetzt aktuell oder ja, 135 Wasser gekühlt. Ne? Aber die haben doch jetzt irgendwie, ja egal, scheiß drauf.
Genau, also, wenn die jetzt nominell von der Leistung jetzt, von der PS-Leistung jetzt nicht so potent ausgestattet ist, macht die es natürlich mit ihrer extrem guten Fahrbarkeit, mit dem Ansprechverhalten und vor allem mit dem relativ früh einsetzenden Drehmoment wieder wett. Ne? Und das ist halt einfach in Anführungsstrichen auch das, was du tatsächlich auf der Straße gebrauchen kannst. Ne? Also die meiste Leistung bringt dir halt nichts, ne? Wenn sie halt nicht dosierbar und gut abrufbar ist. Da haben wir wieder eben die maßregelnd oder vielleicht auch feinregelnd der Elektronik, die da mit dazu kommt. Dazu brauchst du aber ja theoretisch die Elektronik gar nicht mal zwangsläufig, sondern da tut es ja tatsächlich ein gut funktionierendes Aggregat und eine feine Gasannahme, mit der du das in Anführungsstrichen dann schon wieder fein, ich sag mal, abrufen kannst. Ne? Da gibt es dann schon einen Unterschied und gerade wenn du jetzt nochmal diese Serpentinen fahren und Pässe fahren, mit der Single Air ist es ja bei dir, ansprichst, da hast du natürlich auch wiederum das Problem, dass die Ausrichtung des Aggregats ja und auch, ich sag mal, übersetzungsseitig, das nicht für diesen Fahrbetrieb tatsächlich irgendwie optimiert ist, will ich jetzt mal sagen. Das geht natürlich, macht Spaß, ne? Die Sitzposition ist auch okay. Da gibt es aber eben, wie gerade mit der genannten GS, auf jeden Fall bessere oder die nehmen wir jetzt als Beispiel daraus, besser funktionierende.
Aber auch die XJ6, die Yamaha, die hatte also da auch kein Problem damit, in diesen Kurven dann so mitzuhalten. Ja? Und sie war dann nominell die Schwächste mit irgendwie den 86 PS. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, da bringt einem die Leistung also dann tatsächlich gar nicht. Und das stellt dann halt eben die Frage, wieso ist dann trotzdem auch für jetzt Reise-Enduros wie der Ducati offensichtlich der Trend so, dass die Leistung immer höher sein muss. Also, ja. Komisch.
Ja, genau. Also in Anführungsstrichen ist es ja eher paradox denn komisch. Ne? Also der Markt verlangt es, die Leute wollen es irgendwie haben, auch wenn es die Käufer unterm Strich sprichwörtlich nicht weiterbringt. Also
nee, genau, alle werden dir sagen, du, also wenn du so jemanden ansprichst, ja, geht schon ab, aber du kannst diese Leistung eigentlich überhaupt nicht abrufen. Das ist von ganz vielen das Feedback, was du dann irgendwie hörst in so einer Situation, ne?
Genau, und jetzt wollte ich den Kumpel Armin mit der XJ an der Stelle nochmal bemühen, gerade jetzt bei diesem Pässefahren und du hast es ja gerade eben schon beschrieben, in diesen Gären und den Geschichten, die man da macht, ist der alles andere als im Hintertreffen und ich bin mir ganz, ganz sicher, am Ende des Tages hat der nicht weniger Spaß gehabt als ihr, wenn man jetzt die Bandbreite der Motorräder, die jetzt da dabei gewesen ist, also von der Reise-Enduro über das Mittelklasse-Motorrad,
Sporttourer,
genau, bis hin zum supersportlichen Nakedball, sage ich jetzt mal. Unterm Strich ist am Ende des Tages der Spaß, glaube ich, für alle der gleiche. Und das ist, denke ich, exemplarisch dafür, was tatsächlich auf der Straße in Anführungsstrichen eigentlich nötig ist oder was man da halt in Anführungsstrichen.
Das heißt, der Leistungswahn wird immer mehr eigentlich nur ein Marketinginstrument. Weil du hast es ja eingangs erwähnt, wenn ich jetzt 17.000 oder 19.000 dafür zahle und bei dem einen sind es halt in Anführungszeichen nur 150 PS, bei dem anderen 200 und ich greife deshalb dahin, für die Hersteller wahrscheinlich kein großartiger Mehraufwand jetzt am Ende des Tages, diese Leistung aus dem Aggregat abzurufen, aber bei jedem Modell 2.000 Euro mehr Umsatz zu generieren, ist dann vielleicht die nötige Incentivierung, die diese Hersteller dann gerne annehmen.
Ja, genau. Also noch so ein Beispiel aus meinen Erfahrungen jetzt der letzten Wochen und Monate. Ich hatte auch die Ducati Street Fighter V4S Naked Bike 208 PS. An der Stelle muss ich dazu sagen, sehr, sehr gut fahrbar. Hat enorm viel Spaß gemacht, mal abgesehen von Lautstärke, das habe ich jetzt, ich glaube, schon das ein oder andere Mal erwähnt. Hat mir sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet, muss man tatsächlich dazu sagen. Aber es gab halt auch so gewisse Aha-Momente, was die Leistung angeht. Und zwar ist es so, dass, was mir tatsächlich bewusst auf der Rennstrecke dann wieder aufgefallen ist, Besuch der Rennstrecke in Ostertheim, du warst ja damals dabei, habe ich ja extra mitgebracht, damit man halt einfach so ein bisschen mal das Performance-Niveau tatsächlich komplett abrufen kann. Und da ist es eben sehr, sehr auffällig, dass erst im fünften Gang tatsächlich das Motorrad mehr oder minder die Leistung, selbst im Race-Modus, so frei gibt, dass du tatsächlich merkst, was denn tatsächlich verfügbar ist. Ne? Also vorher regelt die Elektronik so viel weg, dass ich weiß es jetzt nicht, wie es in Zahlen fassen soll, aber unterm Strich vermutlich auch nur 160, 165 PS maximal abrufbar sind. Und erst darüber hinaus wird dann tatsächlich diese 208 PS-Variante, ich sag mal, technisch oder elektronisch freigeschalten. Und man hat diese Leistung eigentlich, wird dem Kunden eigentlich gar nicht zur Verfügung gestellt. Ne? Das ist quasi gefühlt eine Mogelpackung. Ne? Und in diesem Bereich kommst du halt aber im Landstraßen oder im öffentlichen Straßenverkehr eigentlich nur, wenn du entweder auf der Autobahn unterwegs bist, ne? Oder ja, jenseits von Gut und Böse und mit einem Bein im Gefängnis.
Haben wir jetzt auch übrigens wieder während dieser Tour. Ich glaube, in Italien ist oft innerorts 40 oder Österreich, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall irgendein Ort mit 40 Innentempo und ich biege nur aus einer Straße ab und sehe da hinten schon den Blitzer und gucke dann mal auf den Tacho und ich bin einfach nur angefahren und du bist halt im zweiten Gang auf 20 Metern direkt schon bei diesen 40, ja, und dann musst du direkt schon wieder Gas lösen und so, weil es halt einfach so schwer dadurch auch dosierbar wird, weil du einfach so schnell diese Temperaturen, sag ich schon, diese Geschwindigkeiten abrufst, muss man mal ein bisschen aufpassen.
Ja, und das ist ja tatsächlich was auch ein Punkt, der da noch mit dazu kommt, was aber tatsächlich ein Qualitätsmerkmal ist und die
Merkmal.
Was?
Nichts, alles gut.
Genau, und einfach das extrem hohe Niveau der Motorräder ja auch so ein bisschen unterstreicht, das fühlt sich ja alles immer extrem unspektakulär an. Also je mehr Geld du investierst, je potenter die Motorräder sind, egal ob das jetzt Mountainbike oder Supersportler ist, bei den Reiseenduros weiß ich das jetzt nicht so richtig einzuordnen, aber das fühlt sich ja alles gar nicht so, wie soll ich sagen, heftig an, wie es tatsächlich passiert, wie es tatsächlich ist. Ne? Du hast es ja gerade beschrieben. Ne? Du fährst los, schaltest einmal den zweiten Gang und ganz kurz gelüpft, bist du bei 90 im Ort. Ne? Und, ja. Und fühlt sich für dich aber an, als würdest du nur 40 fahren, weil das ja inzwischen alles so gut tatsächlich auch funktioniert. Ne?
Genau. Also
ich glaube, da müssen wir ganz klar differenzieren zwischen diesem Leistungswahn und der Frage der Notwendigkeit, ist das überhaupt abrufbar, ist es nötig, macht es mehr Spaß, und eben dem technischen Gesamtpaket, das tatsächlich ja so ausgereift ist, dass es wiederum Verfügbarkeit des Ganzen relativiert. Ne? Es funktioniert alles sehr, sehr gut, du brauchst dir eigentlich überhaupt gar keine Gedanken machen, aber so wie du es gerade beschrieben hast, es bringt dich halt einfach auch ganz, ganz schnell an die Grenzen dessen, was tatsächlich nutzbar ist, einfach aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen, Straßenverkehr, andere Verkehrsteilnehmer, Geschwindigkeitsbeschränkungen, Ortschaften etc., wo du dich halt in Anführungsstrichen bewegst.
Aber was glaubst du denn, wo denn dann der Trend hingeht? Also ganz offensichtlich ist es ja jetzt so, dass wir auch in dem Reise-Enduro-Bereich schon jetzt Motoren sehen, die jenseits von Gut und Böse sind. Meinst du, das wird sich auch durchsetzen auf andere Bereiche? Also, keine Ahnung, ich kann mir es im Moment bei Choppern jetzt beispielsweise nicht vorstellen. Die Frage ist, was ist mit Supermotos, keine Ahnung, was noch alles gibt, ja? Oder nehmen wir mal solche Sporttourer. Glaubst du, auch hier wird dieser Leistungswahn, wie wir es ja nennen, sich fortsetzen? Oder gibt es überhaupt noch eine Chance, dass man auch, wenn man in diesen Preisdimensionen jetzt ist von solchen Motorrädern, also 14.000, 15.000 Euro aufwärts, dass es hier noch eine Chance gibt für, in Anführungszeichen, normale Motoren, die vor 20 Jahren zu absoluten Hochleistungsaggregaten gezählt hätten?
Nee, sehe ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, die Entwicklung wird tatsächlich immer in diese Richtung weiterentwickeln und es wird immer mehr Leistung geben, auch wenn vielleicht die Schritte etwas geringer und etwas kleiner werden, als das jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat. Man muss aber natürlich ganz klar unterscheiden, in welchem Segment wir uns bewegen. Also die Motorräder, die eben so viel Leistung tatsächlich jetzt aktuell zur Verfügung haben, können das ja dadurch darbieten, weil halt einfach die technischen Rahmenbedingungen gegeben sind. Also du brauchst natürlich einen gewissen Hubraum, du brauchst eine gewisse Zylinderanzahl, um das bewerkstelligen zu können. Und das wird es so in diesem Rahmen, in den Klassen, die du gerade angesprochen hast, nicht geben. Ne? Eine Supermoto wird höchstwahrscheinlich immer ein Einzylinder-Motorrad sein und da sind halt einfach, und das wird kein Literaggregat werden. Da sind natürlich dann die Rahmen entsprechend gesetzt. Und ich glaube auch bei den Mittelklasse-Motorrädern, das steckt ja quasi schon im Konzept mit drin, wird sich das nicht in diese Richtung entwickeln, weil die Klientel, da haben wir ja tatsächlich einen Unterschied, es will ja nicht jeder eben diese überbordende Leistung. Ne? Es gibt ja auch Einsteiger, die sagen, hey, ich mache jetzt A2 und habe jetzt 48 PS und bin damit eigentlich soweit ganz, ganz zufrieden gewesen und möchte jetzt gerne aufsteigen und kaufe mir halt einfach ein Mittelklasse-Motorrad wie eine, was ich, Kawasaki Z900. Fällt mir an dieser Stelle übrigens ein, muss ich an der hier nochmal unterstreichen und dazu erwähnen, habe ich dieses Jahr auch zum Test gehabt, Z900, ich glaube, der Motor hat 951 Kubik, 125 PS, das perfekte Landstraßenaggregat. Also, damit kannst du sehr schnell fahren, du kannst damit sehr, sehr entspannt fahren. Das wäre so für mich jetzt so aus, wo wir drüber reden, fällt es mir quasi ein oder wird es mir offenbar, das ist so quasi in Bereichen, in dem ich sagen würde, das ist so das Optimale, was du tatsächlich da im Landstraßenbereich haben kannst.
Aber das ist doch gerade so diese traurige Sache daran, ne? Weil während du das auch sagst, denke ich eben auch, KTM hat ja mit der 690, 97 und so weiter eigentlich einen Mega-Kassenschlager geliefert, aber ich finde auch MT-07, egal welchen Hersteller du da jetzt nimmst, ja, die verlieren so ein bisschen an Bedeutung und das ist eigentlich so ein bisschen schade, dass dann die absoluten Marktführer, BMW, Ducati, nehmen wir sie jetzt mal beispielsweise, also es wäre ja irgendwie auch schön gewesen, wenn BMW anstelle dieser M1000 RR vielleicht einen kleineren Ableger gemacht hätte, wie eine, keine Ahnung, F700 RR, keine Ahnung, wie sie heißen mag, sollen sich andere Leute Gedanken machen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen schade, weil damit könnt ihr auch Leute ans Motorradfahren deutlich einfacher heranführen. Und was mir gerade in diesem Atemzug noch kam, was ich so ein bisschen kritisch sehe, ist an diesen Leistungswahn, nennen wir es wieder mal, ich könnte hier bald mal ins Phrasenschwein reinwerfen, wenn ich jetzt an alternative Antriebe denke, Elektromobilität, ja, wird dann ja auch schwierig, wenn man dann von vornherein bei den Kunden ein Bild verankert, gerade die Leute, die bereit sind, 15, 16, 17.000 Euro für ihr Motorrad hinzublättern, die an Elektromotorräder heranzuführen, weil die dann natürlich auch immer erwarten, dass sie den anderen Motorrädern, den herkömmlichen Motorrädern in der Leistung in nichts hinterherstehen. Und ich meine, Elektromotorräder oder der Elektromotor als solcher hat ja eh immer, wären wir wieder beim Thema Drehmoment, von vornherein ist der super gut dabei. Aber klar ist natürlich, wenn du die so hochzüchtest, dass die auch im Hochgeschwindigkeitsbereich noch diese Leistung abrufen, dann geht das natürlich krass zulasten der Reichweite. Entsprechend hier vielleicht noch eine Entwicklung, die dann diesen elektronischen Antrieben entgegensteht.
Also ich glaube, grundsätzlich steht der Entwicklung der elektronischen Antriebe erstmal das Kundeninteresse entgegen. Aber leider. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und ich glaube, du hast mit den Beispielen, die du vorhin genannt hast, tatsächlich diesen Mittelklassen-Motorrädern doch deutlich Unrecht getan. Denn auch wenn wir jetzt hier vom Leistungswahn von sprechen und ich sag mal in Anführungsstrichen so ein bisschen damit ich will jetzt nicht sagen erhobene Zeigefinger, das ist einfach völlig falsch, ne? Sondern das Gespräch soll eher ein Denkanstoß sein, ne? Oder eine Basis für Überlegung, brauche ich das denn wirklich, muss es denn wirklich sein, bringt mir das unterm Strich den Fahrspaß, für den ich bezahle. Das ist für mich so die wichtigste Prämisse im Rahmen dieser Diskussion, ne? Wenn ich unbedingt ein Motorrad für 25.000 Euro haben will, also das ist ja auch quasi der Bereich, den man aufrufen muss, wenn man jetzt, keine Ahnung, diese vielleicht sogar mehr für die M1000 Doppel-R oder
31.000.
31, ne? Sagen wir mal zwischen 25 und 35.000 Euro. Ne? Da sind wir ja schon sehr, sehr begrenzt bei der Klientel, die sich sowas leisten kann und will, mal so spaßeshalber. Und das Gros der Motorradfahrer ist ja eigentlich eher Spaß und Vernunft getrieben. Denn das meistverkaufte Motorrad im deutschen Markt ist die BMW GS, ne? Da, die eierlegende Wollmilchsau, will ich sie jetzt mal vordergründig nennen, die hatte gar nicht so viel Leistung. Platz 2 Zulassungsstatistik ist Yamaha MT-07, wenn mich nicht alles täuscht, und die hat 75 PS. Platz 3 ist die Kawasaki Z900. Platz 4 ist, glaube ich, die Kawasaki Z650. Und da bewegen wir uns eben in diesem Bereich, der ganz, ganz weit weg davon ist, ne? Also,
okay, ja.
Es ist jetzt tatsächlich nicht so, dass, also unterstelle ich jetzt mal, ne, ist natürlich auch immer eine Frage der finanziellen Möglichkeiten und der Rahmenbedingungen, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass nicht alle oder nur ein geringer Teil der Leute tatsächlich so ein Motorrad tatsächlich für sich braucht. Die Frage der Notwendigkeit stellt sich aber eben gerade bei diesem Beispiel Multistrada V4 in diesem Konzept. Macht es denn überhaupt, also mal abgesehen davon, dass es, wie gesagt, auf der Straße nie Sinn macht, so viel Leistung zu haben, macht es denn in so einem Motorrad überhaupt Sinn, dies überhaupt anzustreben? Und da kommt quasi noch die Frage, die du auch schon gestellt hast, ja, warum ist das denn so? Und da haben wir ja angeschaut.
Vermutlich sind wir hier so in unserem Mikrokosmos, mir fällt gerade ein, im PKW-Bereich hast du es ja nicht anders, wenn wir an so einen Bugatti denken mit irgendwie 1000 PS, Fahrzeuge, mit denen du auch diese Leistung niemals abrufen kannst. Aber okay, also ich glaube, Straße haben wir soweit abgehandelt. Die Sinnhaftigkeit ist auf jeden Fall in Zweifel zu ziehen. Das Abrufen dieser Leistung kann punktuell Spaß machen und auch einen Mehrwert bieten, aber im grundsätzlichen oder im alltäglichen Betrieb solcher Motorräder vermutlich etwas hirnrissig oder zumindest nicht ganz so nachvollziehbar bzw. anwendbar. Aber man muss ja trotzdem dazu sagen, diese Leistung in anderen Bereichen hat ja durchaus eine Daseinsberechtigung. Und wir beide haben das, du hast es vorhin schon mal angemerkt, in Oschas Leben ja auch mal wirklich spüren können. Und das darf man zum Beispiel auch nicht vergessen, weil bei aller fehlenden Kontrollierbarkeit bzw. Abrufbarkeit im Alltag gibt es ja doch Situationen, und damit ist die Rennstrecke jetzt exemplarisch gemeint, wo diese Maschinen tatsächlich auch noch funktionieren und wo auch noch nach oben tatsächlich so ein bisschen Luft vorhanden ist. Vielleicht jetzt nicht gerade in engen, kleinen Kursen, aber um hier mal ein Beispiel zu geben, wir waren beide unterwegs, in Oschersleben, ich mit einer S1000 RR, du mit der Ducati V4R, und an alle, die immer sagen, ja, ab über 200 PS, das kriegst du eh nicht mehr auf die Strecke, krasses Beispiel, wir sind dieselbe Linie gefahren, hintereinander her, letzte Kurve vor Start und Ziel, du hämmerst da raus, erstmal das Fahrwerk und alles natürlich tipptopp, ich habe überhaupt kein Land mehr gesehen, und am Ende hattest du wie viel auf dem Tacho?
Ende statt Ziel, was die 276, glaube ich.
Und ich bin da irgendwie mit, wie viel PS hat die?
234.
Ja, und ich mit den, in Anführungszeichen, nur 200 PS, war da irgendwie gleich 26 km/h langsamer. Also da liegen dann doch schon nochmal Welten. Also wenn man hier in diesen Performance-Bereich geht, gibt es durchaus eine Daseinsberechtigung für diese Leistungssteigerung und diesen Wiederphrasenschwein-Leistungswahn, wo man auch noch tatsächlich auch als Hobby-Rennfahrer, die wir hier sind, oder Amateure, einen Unterschied bemerken kann.
Ja, das ist natürlich schon richtig, aber man muss natürlich an der Stelle dazu sagen, dass die Topgeschwindigkeit oder der Topspeed, der in diesem Rahmen ermittelt wurde, nicht repräsentativ ist tatsächlich, was dann unterm Strich dabei rausgekommen ist, ne? Also ich bin zwar mit der V4R einen Ticken schneller gefahren, als ich jemals in Oschersleben unterwegs gewesen bin, aber ich bin mit meiner, ja, ich überlege noch gerade, knapp halb so starken Triumph nur 2 Sekunden langsamer gewesen. 2 Sekunden, ne? Und das sind 234 gegen 123 PS. Da lohnt sich das nicht. Und es gibt natürlich da Potenzial nach oben. Man muss es halt aber, und da komme ich dann eben wieder, man muss es halt auch einfach abrufen können, ne? Und da gehört eben nicht nur die Elektronik dazu, die damit eingreift, sondern da gehören eben auch die fahrerischen Fähigkeiten dazu und die körperlichen, konditionellen, ne? Weil das, ich habe es jetzt die Tage ja wieder erzählt, gerade im Beispiel mit dieser Oschersleben-Geschichte, da hatten wir ja den direkten Vergleich Superbike und Nakedbike fahren. Und du bist quasi, oder ich bin ja quasi mit allen Motorrädern ungefähr gleich schnell gefahren, völlig egal, auf welchem ich gewesen bin, aber ich war halt einfach viel entspannter unterwegs auf dem Naked Bike oder auf den Motorrädern, die nicht so viel Leistung hatten.
In Bezug auf die Sitzposition oder wie meinst du?
In Bezug zum einen auf die Sitzposition und natürlich auch auf das reine Beschleunigungs- und Bremsverhalten. Ne? Also wenn ich mir überlege, ich muss halt aus Beispiel Ausschussleben, Ende statt Ziel, Street Triple hat da nur knapp 225 auf der Uhr, die Panigale 275 und ich muss halt einfach 50 km/h mehr zusammenstauchen. Ich muss mich halt einfach, das kostet mich viel, viel mehr Energie. Also das Ziehen am Hebeln ist das eine, aber mich als Körper von nochmal 50 km/h mehr herunter zu beschleunigen, das heißt, ich muss ja logischerweise die Kraft ins oder gegen das Motorrad stemmen, um mich halt mit abzubremsen und das machst du halt einfach verdammt nochmal, weiß nicht, wie viele Kurven hat Ausschussleben? Sind 9, 11? Ich weiß nicht.
Ja, für
bist, ne? Und das machst du halt einfach verdammt oft und dann merkst du halt am Ende des Turns, wie das Körner kostet, wie dich das anstrengt und am Ende aber kein richtiger Mehrwert dabei rauskommt, wenn du halt einfach nicht die Rahmenbedingungen und die Grundvoraussetzungen mitbringst, um das halt in Anführungsstrichen nutzen zu können. Und ich glaube, ich bin jetzt kein besonders schlechter Fahrer, ich bin jetzt kein besonders guter Fahrer, aber so ein bisschen eine Ahnung, wie man es macht, habe ich, glaube ich, schon. Und es gibt halt einfach ganz, ganz viele, die deutlich weniger Erfahrung mitbringen und dann sich trotzdem diese Belastung zumuten und dann macht es halt einfach unterm Strich weniger Spaß. Das ist da, muss man einfach so sagen. Ne? Also was auf der Landstraße, so wie wir es vorhin bei diesem Pässefahren gehabt haben, ne, derjenige mit dem leistungsschwachen Motorrad hatte nicht weniger Spaß als der mit dem starken Motorrad. Und auf der Rennstrecke kann man aber, glaube ich, wenn man nicht ein besonders versierter Fahrer ist oder ein Einsteiger ist, auf jeden Fall unterschreiben, du hast mit so einem leistungsstarken Motorrad definitiv weniger Spaß als mit einem schwachen Motorrad, weil es dich einfach viel, viel mehr fordert und es bringt dir einfach nichts. Ne? Also es bringt, macht dich nicht schneller.
Ja. Aber was glaubst du denn, ich habe das, glaube ich, auch schon eines Mal kurz gesagt, wo geht denn der Trend hin? Wir haben ja einen Blick zurückgemacht, wo die Leute gesagt haben, ja, also mehr als 110, 120 PS macht überhaupt keinen Sinn. Dann kam diese elektronische Entwicklung mit Traction Control und so weiter. Jetzt sind wir bei schon 200 PS standardmäßig gefühlt. Wenn man jetzt mal in die hohen Leistungsklassen des Motorsports schaut, MotoGP sind mittlerweile bei 280 bis 300 PS. Glaubst du, das ist auch was, was auf die Straße kommt? Macht das Sinn oder wo entwickeln wir uns denn überhaupt hin?
Also ich bin mir sicher, dass es irgendwann Motorräder gibt, die in diesem Bereich kaufbar und vielleicht auch straßenzugelassen leisten werden. Und das wird auch Abnehmer finden. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das wird vielleicht nochmal 5.000 oder 10.000 Euro mehr kosten in absehbarer Zeit. Aber das wird es mit Sicherheit geben. Aber das wird kein Massenphänomen sein. Und ich glaube grundsätzlich, ne, ich nehme jetzt nochmal das Beispiel mit der Kawasaki Z900. Das Aggregat gibt es jetzt seit, also nicht in der Form, aber Basis ist, glaube ich, damals noch der alte ZX9R-Motor, der so ein bisschen aufgestockt wurde. Da gab es damals die Z1000, die quasi auch in diesem basierend auf diesem Motor war. Der Motor ist in Anführungsstrichen 20 Jahre alt, ne? Und leistet seither gefühlt immer so in diesem Rahmen. Und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen gefühlt die goldene Mitte. Da wird sich nicht viel drüber hinweg entwickeln, weil du es halt einfach nicht brauchst und ja, die breite Masse, glaube ich, auch nicht fordert.
Ja. Ja, also kann ich mir auch irgendwie nur schwer vorstellen, dass hier die Enduros weiter ausgehen. Ich bin mal gespannt, wenn jetzt die Ducati tatsächlich so auf den Markt käme, wie die anderen, nehmen wir auch mal KTM mit der Adventure, Honda, Africa Twin und so weiter, wie sie nachziehen, wie die sich verändern, ob das auch für die Kunden weiterhin ein Thema sein wird. Ich glaube, jetzt ist das Thema damit auch erstmal abgefrühstückt. Wir können einfach nur abwarten, was da noch irgendwie so passiert. Ich selbst würde mir wünschen, dass man hier mal so ein bisschen wieder zurückkommt zum Wesentlichen. Mir hat es meine Tour wieder gezeigt. Ja. Also irgendwie ist dann doch für den alltäglichen Gebrauch ganz, ganz schnell die Leistungsgrenze für einen selbst erreicht. Ich hoffe, dass sich da auch andere wieder drauf besinnen. Wir werden ja mal sehen, wie lange es noch den Verbrennungsmotor in diesem Rahmen gibt, wie weiter die Entwicklung kommt. Vielleicht denken wir in 5 Jahren an diese Folge zurück und denken, was haben wir da nur für Käse gelabert, wobei ich glaube, das wird wahrscheinlich schon morgen der Fall sein. Technologisch, glaube ich, steht da noch was Spannendes bevor. Ich persönlich finde diese ganze Leistungssteigerei etwas schwierig, beziehungsweise nicht unbedingt sinnvoll, Aber gut, so ist es halt.
Genau, also wir haben da mit Sicherheit keinen Einfluss drauf. Ich kann an der Stelle nur noch hinterher schicken, lasst euch von den Zahlen nicht blenden, überfordert euch nicht, das ist die Gefahr, die damit halt einfach einhergeht. Man kauft tatsächlich nur mehr Leistung, aber nicht mehr Fahrspaß, und je nachdem, in welchen Bereichen ihr unterwegs seid, geht das sogar zu Lasten der Freude am Motorradfahren. Und ja, denkt einfach, wenn ihr das nächste Mal irgendwie unterwegs seid oder euch ein Moped kaufen sollt, denkt da einfach drüber nach. Weniger ist dann doch manchmal mehr.
So ist es. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Oh Gott. Michel und ich sperren uns vielleicht gleich noch ein Bierchen auf. Wobei, ach, ich habe wohl keins mehr hier. Belassen wir es dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Mal schauen, was uns zur nächsten Folge einfällt. Das war's. Ich habe mich gefreut, Michel, dass du mal wieder hier bei mir zu Besuch warst. Von meiner Seite aus, alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Genau, also ich danke euch auch nochmal für eure Aufmerksamkeit und möchte an dieser Stelle natürlich nochmal das Wort an euch richten, falls ihr dazu eine Meinung habt, ne, lasst sie uns gerne wissen, schreibt uns auch gerne, was ihr für Motorräder fahrt. Würde mich sehr interessieren, wie hier die Verteilung bei uns bei den Hörern ist. Seid ihr eher Mittelklasse, seid ihr eher Superbike, seid ihr eher Rennstrecke, seid ihr eher Offroad, und was ihr vom Thema haltet, lasst es uns gerne wissen, und ich sage jetzt auch bis zum nächsten Mal.
Ja, jetzt muss ich doch nochmal was sagen, entschuldige. Ich kann es einfach nicht sein lassen, aber ich möchte am Ende des Tages auch nochmal sagen, ich finde, Mittelklasse ist halt sowas von negativ konnotiert, wie sagt man, negativ behaftet, weil das wirkt irgendwie immer so abwertend, weil die anderen Motorräder sind meines Erachtens nicht Oberklasse, abgesehen vom Preis. Das ist einfach ein anderes Segment, und die haben absolut ihre Daseinsberechtigung, sind schöne Motorräder, und wie du schon sagtest, der Fahrspaß kann der gleiche sein. Wollte ich nur nochmal hinterher schießen. Mittelklasse nicht negativ bewerten, weil damit fängt es nämlich schon marketingseitig und psychisch an bei der Kaufentscheidung. Alle 600 Kubik Motoren sind genauso geil, gerade in den Alpenpässen, wie irgendwelche 1 Liter bis jetzt 1800 Kubik. Genießt es, kauft es euch, und damit halt jetzt meine Schnauze. Tschö! Tschö.